Gehe ich nach rechts oder links? Mache ich mein Studium fertig oder nicht? Wird eine stabile Persönlichkeit aus mir oder ein Niemand, der nichts auf die Reihe kriegt und von allen herumgeblasen wird? Finde ich meinen Platz oder gehe ich unter? Das fragt sich der 22-jährige Julian in dem Roman Selbstporträt mit Flusspferd von Arno Geiger. In dem Roman geht es um die Suche nach dem Wesentlichen im Leben, nach den Wegen, nach der Liebe. Arno Geiger ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Vielleicht zunächst die Frage, Sie sind 1968 geboren, also mehr als doppelt so alt wie Ihr Romanheld. Was hat Sie denn dazu bewogen, sich da noch einmal in die Situation eines 22-Jährigen hineinzuversetzen?
Ja, das hat ein paar Gründe. Einen emotionalen Grund hat mir ein Freund erzählt, der eine Diagnose hat. Es war klar, er wird sterben. Wir haben über das noch gesprochen, wir haben über das Jungsein gesprochen. Dann war mir aufgefallen, dass die wenigsten Autorinnen und Autoren, wenn sie selber mal älter geworden sind, auf das junge Erwachsenenalter zurückkommen. Und das auch vor dem Hintergrund, dass die 20-Jährigen, die ungefähr 20-Jährigen in der Goethe-Zeit das einzige literaturfähige Alter war fast. Und ich habe mir gedacht, könnte das sein, dass dieses junge Erwachsenenalter in unserer Gesellschaft deutlich an Aura verloren hat, wenn man das vergleicht mit früheren Jahrhunderten. So fand ich es also eine Herausforderung, also dass ich diesen jungen Menschen in mir wieder zu Wort kommen lasse, weil es schon ein konfliktbehaftetes Alter, diese Krise der Erfahrung, wie Guardini das nennt.
Nun ist Ihr junger Held Julian, der Ich-Erzähler, jetzt kein, das kann man wirklich nicht sagen, angry young man. Also er wirkt am Anfang eher überrascht, dass das Leben so kompliziert ist. Er wirkt enttäuscht, verunsichert, nervös, oder?
Das hat mich ganz besonders angesprochen in der Vorstellung, wie will ich das anlegen, dass wir in einer verunsicherten Welt leben. Unsere Zeit ist ja auch ganz stark geprägt von Ratlosigkeit, Verunsicherung. Also die Erklärungsmodelle sind uns im Grunde ausgegangen. Und wie ist das, jung zu sein, noch nicht Fuß in sich selber gefasst zu haben, in einer Welt, die sehr wenig anzubieten hat an Perspektiven und auch an Stabilität? Da gefällt mir der Julian, dass er sich das zugibt, dass er die Welt nicht versteht und dass er sich nicht einbildet zu wissen, wo es lang geht.
Er gibt das zu und da unterscheidet er sich vielleicht von seiner Freundin Judith, die sich von ihm trennt. Denn im Grunde langweilt ihn auch diese Beziehung, dass alles vorhersehbar zu sein scheint. Judith lässt sich nicht darauf ein, auf die Unsicherheit. Eher eine schnörkellose, komplette Abwesenheit von Dämonen ist einmal die Rede davon. Da ist Judith, seine Freundin, ganz anders.
Also die Judith passt besser in unsere Zeit. Ein zielstrebiger Mensch. So gesehen angepasster, weil das ist sicher etwas, was man den jungen Menschen vor Augen hält. Also du musst wissen, wohin du willst. Du darfst beim Kampf um die besten Plätze in dieser Gesellschaft keine Sekunde verlieren, musst deinen Lebenslauf planen. Und eben über viele, viele Jahrhunderte galt dieses junge Erwachsenenalter als Zeit des Suchens, des Ausprobierens, des Umwegemachens. Das alles ist im Moment nicht sonderlich in Mode.
Und dann trifft Julian, der durchs Leben schlittert, Aiko, spricht man das so aus? Aiko? Aiko. Das ist neben Julian auch noch so ein Sorgenkind des Lebens, oder?
Ja, auch eine unangepasste, ein bisschen anders als Julian, auf die Befremdungen reagiert, die das Leben so bietet. Also sie hält sich soziale Beziehungen eher vom Leib, während Julian soziale Beziehungen letztlich dringend braucht, um ein Gefühl von Stabilität zu erfahren. Die Aiko ist interessant, weil das ist vielleicht die angry young woman. Und trotzdem sind die beiden einander eben ähnlich, indem sie ihre Ratlosigkeit zugeben und dass sie aber auch einen Idealismus trotzdem haben. Also dieser Wille ist einfach spürbar, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht noch den Hebel gefunden haben, mit dem sie ansetzen können, ist doch der Wille spürbar, dass sie gerne in einer anderen Welt leben würden und diese Welt auch mitgestalten wollen.
Also die Ratlosigkeit, die Suche nach der anderen Welt, das kennzeichnet die beiden. Und dann gibt es zwei Dinge, die die Handlung stark vorantreiben und beeinflussen. Im Hintergrund der beiden Sinnsucher lauern der Tod und ein Zwergflusspferd. Kann man das so sagen?
Ja, der Julian muss Erfahrungen sammeln, wie jeder Mensch in dem Alter. Das ist die erste Trennung, das ganze Einschneiden. Und dann, aufgrund dieser ersten Trennung, kommt er in Geldprobleme und sein Freund Tibor vermittelt ihm eine Arbeit bei einem Professor der Veterinärmedizin. Er soll dort ein Zwergflusspferd betreuen, vorübergehend. Dieser Professor ist krank, ist auch einer, der zum Sterben verurteilt ist. Er hat eine kurze Zukunftsperspektive. Dem muss sich Julian stellen auch. Er muss irgendwie einen Weg finden, wie er mit all diesen Dingen umgeht. Und unter dem Aspekt ist es ein Entwicklungsroman.
Also das sind die Fragen, die plötzlich an Julian herangetragen werden durch den sterbenden Professor, den er vor sich hat, durch das Zwergflusspferd. Und dieses Zwergflusspferd, das verweigert sich ja allem, was unsere moderne Zeit ausmacht. Es ist sehr langsam, es ist eigentlich unbrauchbar, es lebt ohne Ziel und Zweck dahin. Ein absolut realitätsfernes Wesen.
Ja, ein unmoderner Geist, das sagte Julian einmal, weil es ist nicht ökonomisierbar in einer durchökonomisierten Welt. Es ist auch nach herkömmlichen Maßstäben nicht schön in einer Welt, die auf Oberfläche setzt. Und der Julian merkt, da spricht etwas zu ihm. Er ist ja einer, der noch nicht in sich selber Fuß gefasst hat. Er selber war als Kind dick, das macht ihm Angst, also das dicke Kind eventuell zurückkommen könnte. Während das Zwergflusspferd lebt, das mit größter Selbstverständlichkeit, das frisst und schläft und taucht und stinkt vor sich hin und niemand redet ihm drein. Das darf einfach sein, im besten Sinne unbrauchbares Tier.
Und ruht absolut in sich selbst. Sie sagten es bereits, Julian war dick in seiner Kindheit. Er fühlt sich jetzt auch durch das Flusspferd an seine Kindheit plötzlich zurückerinnert. Dieses Flusspferd, was wird das für eine Beziehung zwischen den beiden, zwischen Julian und dem Flusspferd?
Nicht eindimensional. Also einerseits macht es ihm Angst, weil es ihn an Dinge erinnert, die ihm nicht geheuer sind. Andererseits mag er es einfach von Herzen, da es gibt eine soziale Beziehung. Aber man kann das Tier nicht umarmen. Es hat ganz große Hauer. Und so ist es eine ganz stille Freundschaft, die sich hier entwickelt. Auch das Zwergflusspferd sind auch soziale Wesen. Jedes Tier ist ein soziales Wesen und empfänglich für Aufmerksamkeit. Und die spüren auch die Zuneigung. Das Zwergflusspferd akzeptiert ihn, er akzeptiert das Zwergflusspferd. Und das ist für einen jungen Menschen doch wichtig. Also zweimal heißt es im Roman, niemand mag dich, wenn du 22 bist. Und es gibt zwei Wesen, die den Julian annehmen. Der Professor sagt zweimal zu ihm, ihr jungen Leute seid schon in Ordnung. Und er ist so froh, dass der Professor ihn gelten lässt. Aber das ist eben ein Sterbender, einer, der sich seiner Unvollkommenheit auch jetzt bewusst geworden ist. Und das andere Wesen ist das Zwergflusspferd, das den Julian halt so als jemanden akzeptiert, der hin und wieder bei ihm im Gehege herumgeht und Essen bringt und ihm zuschaut.
Das Zwergflusspferd fordert ihn aber auch dazu auf, über das Leben nachzudenken. Also Sie sprechen ja auch von Julian als Pilger, auf einer Pilgerreise. Manchmal hat man das Gefühl, er wird vor dem Zwergflusspferd fast andächtig, oder?
Ja. Also, dass dieser unmoderne Geist des Zwergflusspferdes in mancher Hinsicht auch ein höherer Geist ist, das ist ihm schon bewusst, dass dieses Predigen nach Wachstum zum Beispiel, also dass in unserer Gesellschaft immer Wachstum, Wachstum, Wachstum gepredigt wird und dass er sagt, aber wohin soll das Wachstum wachsen? Das Wachstum ist doch längst ausgewachsen und geht jetzt nur noch in die Breite und übt Druck aus. Und das Zwergflusspferd ist ein Tier, das auf Verkleinerung gesetzt hat, nicht auf Wachstum.
Das ist interessant, weil Julian ist ja gar nicht religiös. Also die Religiosität kommt nicht vor, die ist abhanden gekommen. Und jetzt gibt es, jetzt gibt es doch irgendwo einen Ersatz. Jetzt gibt es keinen Herrgottswinkel, aber ein Zwergflusspferd, oder?
Es gibt schon irgendetwas, was ich hier Seele nennen würde. Da steckt schon mehr dahinter. Das Religiöse wird nicht thematisiert, aber das klingt immer wieder im Roman an, also in einzelnen Wörtern, in einzelnen Wendungen, dass das eine Rolle spielt. Also dass das Teil seines Denkens ist und Teil des Bodens, auf dem er gedanklich geht. Also ich glaube, er nimmt sich selbst und das Zwergflusspferd schon im tieferen Sinn als Kreatur wahr, also als etwas, was geschaffen ist und was eben nicht ökonomischen Wert hat, sondern was einen Lebenswert hat.
Das Religiöse, das schwingt mit. Ich zitiere noch einmal, die Lehre, das ist der Weg und der Weg, das ist die Lehre. Es gibt Weisheit, Verstand und den Weg und es gibt die Lehre. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch, das nicht nur einmal dort steht. Ja. Das klingt fast wie eine Meditation, oder?
Wie gesagt, der Julian ist 22 und er ist an einem Punkt in seinem Leben, in dem er noch so diesen Wunsch hat nach Einssein mit der Welt. Und wie er dieses Einssein mit der Welt erlangen kann, das ist für ihn die Frage. Aber er hat noch diesen unbedingten Willen. Also er macht Karate, einerseits so wie andere auf Berge besteigen, um so ein Gefühl von Einssein mit der Welt zu bekommen und sich zu entwickeln, Fortschritte zu machen, Weisheit zu erlangen. Da gibt es nichts Abgebrühtes in ihm. Also dieser Glaube daran, dass dieses Einssein mit der Welt möglich ist, und da ist immer was Transzendentes drinnen.
Wieso sagen Sie, er hat noch diesen Wunsch? Verlässt einen denn dieser Wunsch? Haben wir diesen Wunsch nicht immer?
Viele Menschen bewahren sich den, aber diese noch aus der Jugend herkommende Unbedingtheit weicht sehr oft einer Abgeklärtheit. Man nennt es auch Realismus, der in unserer Gesellschaft ja auch ganz bewusst gegen Idealismus gesetzt wird. Wenn junge Menschen kommen mit Idealismus und demonstrieren, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen Banken oder Umweltverschmutzung, dann wird so oft so ein Realismus-Totschlagsargument hervorgeholt. Und ich finde, Idealismus ist ganz was Wunderbares. Das bringt uns dazu, Dinge anzufangen, von denen wir nicht wissen, ob sie gut ausgehen, aber die wir doch immerhin anfangen und manchmal gehen sie gut aus.
Ihr Buch stellt da ja auch die Frage, wie ist das? Lassen wir uns von zu viel Realismus, ökonomischen Realismus in dieser Welt anstecken? Oder gelingt es uns, wie Julian, ein Flusspferd anzuschauen oder uns mit einem Flusspferd zu befreunden?
Eben, was für Prioritäten setze ich? Wie will ich mein Leben gestalten? Für den Julian, also dass er Veterinärmedizin studiert, das ist für ihn ein Umweltberuf, das ist für ihn kein Wirtschaftsberuf, sondern ein Umweltberuf. Also er sucht nicht ökonomisch einen Platz in der Welt, sondern er sucht als Mensch einen Platz in der Welt und das gefällt mir.
Sie haben gerade den politischen Idealismus angesprochen. Bleibt aber nicht trotzdem so ein Idealismus, der so etwas wie die Sehnsucht nach dem Einssein, das begleitet einen doch weiter. Das kann man doch nicht jetzt nur auf den 22-Jährigen beschränken. Bleibt diese Sehnsucht, ja, ich sag mal, nach dem Heiligen, das Heile, die ganze Welt, dem Einssein der Welt, das bleibt doch immer.
Ja, ich würde es mir wünschen. Das bleibt vielen, aber das wird schon stark verwässert. Bei sehr vielen Menschen ist diese verkümmert, diese Sehnsucht, die realisiert sich im Alltag einfach nicht mehr.
Ich sagte zu Anfang, Sie sind 1968 geboren. Julian treibt ja eine große Nervosität um, die vielleicht für einen 22-Jährigen ganz typisch ist. Gibt es denn eine Hoffnung, dass diese Nervosität aufhört?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das trägt eben sehr weit, dieses Fragen stellen. Wohin will ich? Soll ich rechts gehen oder soll ich links gehen? Er ist ein Sucher, ein Suchender, eben im 22. Jahr meiner Pilgerreise auf dieser Erde. Und das ist keine zielstrebige Pilgerreise, das ist wie Parzival, der als naiver, fast dorenhafter junger Mann in die Welt tritt und etwas sucht, von dem er sich Erlösung erhofft. Aber Parzival weiß nicht, wie dieser heilige Gral aussieht und er weiß auch nicht, wo er sich befindet. Und so ist es in dieser Lebenssituation von Julian auch. Also er sucht definitiv, obwohl er nicht weiß, wie das aussieht und obwohl er nicht weiß, wo sich das befindet, was ihm dieses Gefühl von Erlösung dann vielleicht beschert. Und ich glaube, dass er der Typ ist, der sich letztlich annehmen kann und der auch andere annehmen kann. Und das ist für mich der entscheidende Schritt zum Erwachsenwerden. Wie sehr akzeptiere ich mich selber als das, was ich bin, dann kann ich auch andere akzeptieren als das, was sie sind.
Und am Ende des Buches finden sich gewisse ganz leise Andeutungen, dass er seinen Weg gefunden haben könnte. Also er könnte seine Aiko in Paris getroffen haben, er reist ihr hinterher, er könnte Vater gefunden sein, er hat einen Beruf gefunden, obwohl sie das auch am Ende offen lassen.
Ja, weil das unsere Alltagserfahrung ist, dass die Dinge offen bleiben. Was habe ich davon, wenn ich ein Buch über jemanden 20-Jährigen schreibe und dann irgendwie behaupte, so und so ist es weitergegangen. Unser Leben ist so stark geprägt von Offenheit, von Unsicherheit. Und wenn ich da, wenn man so will, das Buch zumache über einen 22-Jährigen, dann wäre das einfach heuchlerisch.
Vielen Dank, Arno Geiger. Selbstporträt mit Flusspferd, so heißt sein neuer Roman. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 290 Seiten und es kostet 19,90 €. Dankeschön.